verachten, außer animalischen Vergnügungen. »Aber ihr liebt doch alle diese animalischen Vergnügungen«, sagte sie. Und wieder bemerkte er den finsteren Blick, der ihm auswich. »Was verteidigst du ihn dermaßen?«, fragte er lächelnd. »Ich verteidige ihn nicht. Mir ist es vollkommen gleichgültig, aber ich meine, wenn dir selbst diese Vergnügungen nicht gefallen würden, hättest du ablehnen können. Es macht dir aber Vergnügen, Therese im Ifas-Kostüm anzuschauen.« »Wieder der Satan, wieder er!« Wronski nahm ihre Hand, die sie auf den Tisch gelegt hatte, und küsste sie. »Ja, ich kann nicht mehr. Du weißt nicht, wie ich gelitten habe, während ich auf dich wartete. Ich denke, dass ich nicht eifersüchtig bin. Ich bin nicht eifersüchtig. Und ich glaube dir, wenn du hier bist, bei mir, aber wenn du irgendwo allein dein mir unverständliches Leben lebst...« Sie beugte sich weg von ihm, zog die endlich freigenestelte Häkelnadel aus der Arbeit und mit Hilfe des Zeigefingers schlang sie aus der weißen, im Lampenlicht strahlenden Wolle rasch eine Schlaufe nach der anderen. Und rasch und nervös drehte und wendete sich der schmale Handrücken in den bestickten Ärmel. »Und nun? Wo bist du Alexei Alexandrowitsch begegnet?« Ihre Stimme klang auf einmal unnatürlich. »Wir stießen unter der Tür zusammen.« »Und er hat dich so gegrüßt?« Sie zog ihr Gesicht in die Länge und schloss halb die Augen, veränderte rasch den Gesichtsausdruck und legte die Hände zusammen, und auf einmal erblickte Wronski auf ihrem schönen Gesicht den Ausdruck, mit dem Alexei Alexandrowitsch ihn gegrüßt hatte. Er lächelte. Und sie lachte fröhlich jenes hübsche, aus der Brust steigende Lachen, das einer ihrer betörendsten Reize war. »Mir ist er völlig unverständlich«, sagte Wronski. »Wenn er nach deiner Erklärung auf der Datscha mit dir gebrochen hätte, wenn er mich zum Duell gefordert hätte. Aber das ist mir unverständlich. Wie kann er eine solche Situation ertragen?« »Er leidet, das sieht man.« »Er«, sagte sie spöttisch, »er ist vollkommen zufrieden.« »Weshalb müssen wir uns alle quälen, wo es doch so gut sein könnte?« »Er doch nicht. Als ob ich ihn nicht kennen würde, diese Lüge, von der er ganz durchdrungen ist. Als ob jemand, der irgendetwas fühlt, leben könnte, wie er mit mir lebt. Er begreift nichts, fühlt nichts. Als ob ein Mensch, der nur irgendetwas fühlt, mit seiner frevelhaften Frau im selben Haus leben könnte, mit ihr reden könnte, du zu ihr sagen könnte.« Wieder machte sie ihn unwillkürlich nach. »Du, ma chère, du, Anna.« »Das ist kein Mann, kein Mensch, das ist eine Puppe. Niemand weiß es, aber ich weiß es. Oh, wenn ich an seiner Stelle wäre, wenn irgendjemand sonst an seiner Stelle wäre, ich hätte diese Frau, eine wie mich, doch längst totgeschlagen, hätte sie in Stücke gerissen und würde nicht sagen, ma chère Anna. Das ist kein Mensch, das ist eine ministerielle Maschine. Er begreift nicht, dass ich deine Frau bin, dass er fremd ist, dass er stört. Reden wir nicht darüber, besser nicht. Du hast nicht recht, sicherlich nicht recht, meine Liebe.« Wronski suchte, sie zu beruhigen. »Gleichwohl, reden wir nicht von ihm. Erzähle mir, was du gemacht hast. Was fehlt dir? Was ist das für eine Krankheit und was sagt der Arzt?« Sie schaute ihn mit spöttischer Freude an. Offenbar hatte sie weitere komische und hässliche Züge an ihrem Mann gefunden und wartete nur auf den Moment, um sie loszuwerden. Er fuhr fort. »Ich vermute, das ist keine Krankheit, vielmehr dein Zustand. Wann ist es soweit?« Der spöttische Glanz in ihren Augen erlosch, doch ein anderes Lächeln, es wusste etwas ihm Unbekanntes und war von stiller Trauer, trat an die Stelle ihrer vorigen Miene. »Bald, bald. Du sagst, unsere Situation sei qualvoll, sie müsse aufgelöst werden. Wenn du nur wüsstest, wie schwer sie für mich ist, was ich gäbe dafür, dich frei und kühn zu lieben. Ich würde mich nicht quälen und dich nicht mit meiner Eifersucht quälen. Und das wird bald sein. Aber nicht so, wie wir meinen.« Bei dem Gedanken, wie das sein würde, kam sie sich selbst so jämmerlich vor, dass ihr Tränen in die Augen traten und sie nicht fortfahren konnte. Sie legte ihm die im Lampenlicht weiß glänzende Hand mit den funkelnden Ringen auf den Ärmel. »Das wird nicht so sein, wie wir meinen. Ich wollte es dir nicht sagen, aber du zwingst mich dazu. Bald, bald wird es sich auflösen. Und wir werden alle unsere Ruhe finden und uns alle nicht weiter quälen.« »Ich begreife nicht«, sagte er, obwohl er begriff. »Du fragst, wann es soweit sei. Bald. Und ich werde es nicht überleben. Unterbrich mich nicht.« Sie redete überstürzt weiter. »Ich weiß es sicher. Ich werde sterben. Und ich bin sehr froh, dass ich sterben werde und mich und euch befreie.« Die Tränen strömten ihr aus den Augen. Er beugte sich über ihre Hand und küsste sie, suchte, seine Erregung zu verbergen, die unbegründet war, das wusste er. Aber er konnte sie nicht bemeistern. »Oh ja, das ist besser«, sagte sie und drückte mit einer kräftigen Bewegung seine Hand. »Nur das ist uns geblieben.« Er besann sich und hob den Kopf. »Was für ein Unsinn! Was redest du für einen haltlosen Unsinn?« »Doch, das ist wahr. Was ist wahr? Dass ich sterben werde. Ich hatte einen Traum. Einen Traum«, wiederholte Wronski und erinnerte sich augenblicklich an den Kerl in seinem Traum. »Ja, einen Traum«, sagte sie. »Schon seit langem habe ich diesen Traum. Ich träume, dass ich in mein Schlafzimmer laufe, weil ich dort etwas holen oder etwas klären muss. Du weißt ja, wie das ist im Traum«, sagte sie, die Augen vor Entsetzen weit geöffnet. »Und im Schlafzimmer? In der Ecke steht etwas.« »Ach, was für ein Unsinn! Wie kann man glauben an...« Doch sie ließ sich nicht unterbrechen. Was sie sagte, war ihr zu wichtig. »Und dieses Etwas dreht sich um?« »Und ich sehe, es ist ein Kerl, klein, mit zerzaustem Bart, grauenhaft. Ich möchte davonlaufen, aber er beugt sich über einen Sack und kramt darin mit den Händen.« Sie machte nach, wie er in dem Sack kramte. Entsetzen stand ihr im Gesicht. Und Wronski, in Erinnerung an seinen Traum, spürte, wie ebensolches Entsetzen seine Seele erfüllte. Er kramt darin und murmelt dazu auf Französisch, blitzschnell, weißt du, mit weichem R. »Il faut le battre, le faire, le broyer, le pétrir.« »Und ich will aufwachen vor Angst, wache auch auf, aber ich wache im Traum auf und frage mich, was das zu bedeuten hat. Und Corneille sagt zu mir, bei der Geburt werden Sie sterben, liebe Frau, bei der Geburt.« Und ich wache auf. »Was für ein Unsinn, was für ein Unsinn«, sagte Wronski. Aber er spürte selbst, dass seine Stimme keine Überzeugungskraft hatte. »Doch sprechen wir nicht davon. Leute, ich lasse Tee servieren. Warte noch, jetzt werde ich nicht lange...« Doch plötzlich stockte sie. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Entsetzen und Erregung wichen plötzlich einer stillen, ernsten und seligen Aufmerksamkeit. Wronski konnte nicht begreifen, was diese Veränderung bedeutete. Sie hatte die Bewegung des neuen Lebens in sich gespürt. 4. Alexei Alexandrowitsch war nach der Begegnung mit Wronski an seiner Haustür, wie beabsichtigt, in die italienische Oper gefahren. Dort saß er zwei Akte ab und traf alle Leute, die er brauchte. Bei der Rückkehr nach Hause musterte er aufmerksam die Garderobe, und als er sah, dass kein Militärmantel dort hing, ging er nach seiner Gewohnheit auf sein Zimmer. Doch gegen seine Gewohnheit legte er sich nicht schlafen und wanderte in seinem Kabinett bis 3 Uhr nachts auf und ab. Der Zorn auf seine Frau, die den Anstand nicht wahren und die einzige ihr gestellte Bedingung, ihren Liebhaber nicht zu Hause zu empfangen, nicht erfüllen wollte, ließ ihm keine Ruhe. Sie hatte seine Forderung nicht erfüllt, er musste sie nun bestrafen und seine Drohung vollstrecken, also die Scheidung verlangen und ihr den Sohn wegnehmen. Er wusste, welche Schwierigkeiten damit verbunden wären, aber er hatte gesagt, er würde es tun, und jetzt musste er die Drohung vollstrecken. Gräfin Lydia Iwanowna hatte ihm bedeutet, das wäre in seiner Lage der beste Ausweg. Und in letzter Zeit hatte die Scheidungspraxis dermaßen Vervollkommnung gefunden, dass Alexei Alexandrowitsch die Möglichkeit sah, die formalen Schwierigkeiten zu überwinden. Außerdem kommt ein Unglück selten allein. Und mit den Projekten zur Eingliederung der Fremdvölker und zur Felderbewässerung im Gouvernement Saraisk hatte Alexei Alexandrowitsch sich dermaßen viele dienstliche Unannehmlichkeiten eingehandelt, dass er die ganze letzte Zeit in äußerst gereizter Verfassung war. Er schlief die ganze Nacht nicht. Sein Zorn nahm in gewaltiger Progression zu und hatte sich morgens bis zum Äußersten gesteigert. Er kleidete sich hastig an, und als ob er die volle Schale seines Zorns vor sich hertrüge und befürchtete, davon zu verschütten, als ob er befürchtete, mit dem Zorn auch die Energie zu verlieren, die er für die Aussprache mit seiner Frau brauchte, trat er zu ihr ins Zimmer, sobald er erfahren hatte, dass sie aufgestanden war. Anna, die doch meinte, ihren Mann so gut zu kennen, war frappiert von seinem Anblick, als er zu ihr ins Zimmer trat. Seine Stirn war gerunzelt, die Augen schauten finster geradeaus, vermieden ihren Blick. Der Mund war fest und verächtlich zugepresst. In seinem Gang, den Bewegungen und im Klang seiner Stimme lag eine Entschiedenheit und Festigkeit, die seine Frau nie an ihm gesehen hatte. Er trat ins Zimmer, und ohne sie zu grüßen, begab er sich sofort zu ihrem Schreibtisch, nahm die Schlüssel und schloss die Schublade auf. »Was wollen Sie?« schrie sie. »Die Briefe Ihres Liebhabers«, sagte er. Die sind nicht hier, sagte sie und machte die Schublade zu. Dank dieser Bewegung erkannte er jedoch, dass er richtig geraten hatte, stieß grob ihre Hand weg und griff rasch nach dem Portefeuille, in dem sie, wie er wusste, die wichtigsten Papiere aufbewahrte. Sie wollte ihm das Portefeuille entreißen, doch er stieß sie zurück.
»Setzen Sie sich, ich muss mit Ihnen reden«, sagte er.
Das Portefeuille hielt er unterm Arm und klemmte es so angestrengt mit dem Ellbogen fest, dass seine Schulter sich hob. Mit Verwunderung und Furchtsamkeit sah sie ihn schweigend an.
»Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich Ihnen nicht gestatte, Ihren Liebhaber hier im Haus zu empfangen.«
»Ich musste ihn sehen, um...« Sie stockte, da ihr nichts einfiel.
»Es interessieren mich keine Details, wozu eine Frau ihren Liebhaber sehen muss.«
»Ich wollte nur«, sagte sie, feuerrot. Seine Grobheit reizte sie und verlieh ihr Kühnheit. »Merken Sie denn nicht, wie leicht Sie mich beleidigen können?
Beleidigen kann man einen ehrenhaften Mann und eine ehrenhafte Frau. Aber einem Dieb zu sagen, dass er ein Dieb sei, ist lediglich die Feststellung einer Tatsache.«
»Ein neuer Charakterzug.
Grausamkeit kannte ich an Ihnen noch nicht. Sie nennen es grausam, dass ein Mann seiner Frau alle Freiheit lässt, ihr das ehrenhafte Dach seines Namens bietet, unter der einzigen Bedingung, dass sie den Anstand wahrt. Das ist grausam.«
»Das ist schlimmer als grausam, das ist schändlich, wenn Sie es denn wissen wollen«, schrie Anna in einem Wutausbruch, stand auf und wollte gehen.
»Nein«,
schrie er mit seiner piepsigen Stimme, die jetzt noch einen Ton höher klang als sonst, packte sie mit seinen langen Fingern so stark am Arm, dass das Armband, das er dagegen drückte, rote Spuren hinterließ und zwang sie wieder auf ihren Platz.
»Schändlich! Falls Sie dieses Wort gebrauchen wollen, so ist es schändlich, eines Liebhabers wegen Mann und Sohn zu verlassen und weiter das Brot des Mannes zu essen.«
Sie senkte den Kopf. Nicht nur, dass sie nicht sagte, was sie gestern ihrem Liebhaber gesagt hatte, dass er ihr Mann sei und ihr Mann nur störe. Sie dachte es nicht einmal. Sie fühlte, wie berechtigt seine Worte waren und sagte nur leise, »Schlimmer, als ich selbst es tue, können Sie meine Situation nicht beschreiben. Aber warum sprechen Sie es aus?«
»Warum ich es ausspreche? Warum?«
fuhr er genauso zornig fort.
»Damit Sie wissen, dass ich nun, da Sie meinen Willen bezüglich der Wahrung des Anstands nicht erfüllt haben, Maßnahmen ergreifen werde, damit diese Situation ein Ende hat.«
»Bald ist es sowieso zu Ende«, murmelte sie. Und beim Gedanken an den nahen, nun erwünschten Tod traten ihr wieder Tränen in die Augen.
»Sie wird eher zu Ende sein, als Sie sich das mit Ihrem Liebhaber ausgedacht haben. Sie müssen Ihre animalische Leidenschaft befriedigen. Alexei Alexandrowitsch, ich sage nicht, es sei nicht großmütig, aber es ist nicht in Ordnung, auf einen, der am Boden liegt, noch einzuschlagen.«
»Ja, Sie haben nur sich selbst im Sinn. Aber die Leiden des Menschen, der Ihr Mann war, interessieren Sie nicht. Es ist Ihnen gleichgültig, dass sein Leben ruiniert ist, was er alles zu übel stehen hat.« Alexei Alexandrowitsch sprach so schnell, dass er sich verhaspelte und dieses Wort einfach nicht herausbrachte. Er brachte es schließlich als »übel stehen« heraus. Sie fand das zum Lachen und schämte sich sogleich, dass ihr in einem solchen Moment etwas zum Lachen sein konnte. Und zum allerersten Mal versetzte sie sich einen Augenblick in seine Gefühle. Und er tat ihr leid. Aber was konnte sie schon sagen oder tun? Sie ließ den Kopf sinken und schwieg. Er schwieg ebenfalls eine Weile und hob mit einer nicht mehr so piepsigen, kalten Stimme erneut an, betonte dabei wahllos Wörter, die überhaupt nicht von Bedeutung waren.
»Ich komme, um Ihnen zu sagen«, begann er.
Sie warf einen Blick auf ihn. »Nein, das kam mir nur so vor«, dachte sie und sah wieder seinen Gesichtsausdruck vor sich, als er sich beim Wort »übel stehen« verhaspelt hatte. »Nein, kann denn ein Mensch mit diesen trüben Augen, mit dieser selbstzufriedenen Ruhe, irgendetwas fühlen?«
»Ich kann nichts daran ändern«, flüsterte sie. »Ich komme, um Ihnen zu sagen, dass ich morgen nach Moskau fahren und nicht wieder in dieses Haus zurückkehren werde, und von meiner Entscheidung benachrichtigt werden Sie durch den Anwalt, den ich mit der Scheidungsklage beauftragen werde. Mein Sohn hingegen wird zu meiner Schwester ziehen«, sagte Alexei Alexandrowitsch. Nur mit Mühe rief er sich ins Gedächtnis, was er über den Sohn hatte sagen wollen.
»Sie brauchen Serjoscha, um mir weh zu tun«, sagte sie und sah ihn stirnrunzelnd an. »Sie lieben ihn doch nicht. Lassen Sie Serjoscha hier.«
»Ja, ich habe sogar die Liebe zum Sohn verloren, da mein Widerwille gegen Sie sich mit ihm verbindet. Trotzdem nehme ich ihn mit. Leben Sie wohl.«
Und er wollte gehen. Doch jetzt hielt sie ihn auf.
»Alexei Alexandrowitsch, »Lassen Sie Serjoscha hier«, flüsterte sie noch einmal. »Ich habe sonst nichts zu sagen. Lassen Sie Serjoscha hier, bis...« »Ich komme bald nieder. Lassen Sie ihn hier.« Alexei Alexandrowitsch wurde feuerrot, entriss ihr seine Hand und ging schweigend aus dem Zimmer. 5. Das Wartezimmer des berühmten Petersburger Anwalts war voll, als Alexei Alexandrowitsch eintrat. Drei Damen, eine alte, eine junge und eine Kaufmannsfrau, und drei Herren, der eine ein deutscher Bankier mit Ring am Finger, der andere ein Kaufmann mit Bart und der dritte ein verdrossener Beamter in Uniform, ein Ordenskreuz am Hals, warteten offenbar schon lange. Zwei Gehilfen schrieben an ihren Tischen, die Federn kratzten. Die Schreibutensilien, für die Alexei Alexandrowitsch ein Faible hatte, waren ungewöhnlich gediegen. Das musste Alexei Alexandrowitsch einfach auffallen. Der eine Gehilfe wandte sich, ohne aufzustehen, und mit zugekniffenen Augen verdrossen an Alexei Alexandrowitsch. »Was wünschen Sie?« »Ich hätte etwas mit dem Anwalt zu besprechen.« »Der Anwalt ist beschäftigt«, entgegnete streng der Gehilfe, deutete mit der Feder auf die Wartenden und schrieb weiter. »Könnte er nicht vielleicht Zeit finden?« fragte Alexei Alexandrowitsch. »Er hat keine freie Zeit, ist immer beschäftigt, wenn Sie zu warten beliebten.« »Hätten Sie vielleicht die Güte, ihm meine Karte zu überreichen?« sagte Alexei Alexandrowitsch würdevoll, da er die Notwendigkeit sah, sein Inkognito zu lüften. Der Gehilfe nahm die Karte, missbilligte anscheinend ihren Inhalt und verschwand hinter der Tür. Alexei Alexandrowitsch sympathisierte im Prinzip mit der öffentlichen Gerichtsbarkeit, aber mit einigen Aspekten ihrer Anwendung bei uns zu Lande sympathisierte er nicht ganz, aufgrund ihm bekannter amtlicher Erwägungen an höherer Stelle. Er kritisierte sie auch, soweit er etwas an höchster Stelle Sanktioniertes kritisieren konnte. Sein ganzes Leben hatte er mit Verwaltungstätigkeit zugebracht, darum war, wenn er mit etwas nicht sympathisierte, sein Nicht-Sympathisieren gemildert durch das Zugeständnis, Fehler seien eine Unumgänglichkeit und ihre Korrektur in jedem Fall eine Möglichkeit. An den neuen Gerichtsinstitutionen missbilligte er die Bedingungen, die für die Anwaltschaft galten. Aber er hatte bisher noch nie mit der Anwaltschaft zu tun gehabt und missbilligte sie deshalb nur theoretisch. Nun jedoch verstärkte sich seine Missbilligung durch den unangenehmen Eindruck, den er im Wartezimmer des Anwalts erhielt. »Der Herr kommt gleich«, sagte der Gehilfe. Und tatsächlich, zwei Minuten später, erschien in der Tür die lange Gestalt eines alten Rechtsgelehrten, der sich mit dem Anwalt beratschlagt hatte, sowie der Anwalt selbst. Der Anwalt war ein kleiner, untersetzter, kahlköpfiger Mann mit schwarz-rötlichem Bart, langen hellen Augenbrauen und hochgewölbter Stirn. Er war herausgeputzt wie ein Freier, von der Halsbinde und dem doppelten Uhrkettchen bis zu den Lackschuhen. Sein Gesicht war klug, bäuerisch, seine Aufmachung jedoch geckenhaft und von schlechtem Geschmack. »Wenn ich bitten darf«, sagte der Anwalt zu Alexei Alexandrowitsch gewandt. Mit finsterer Miene ließ er Karenin vorgehen und schloss die Tür. »Möchten Sie nicht Platz nehmen?« Er deutete auf den Sessel beim papierübersäten Schreibtisch und übernahm selbst den Vorsitz. Dabei rieb er sich die kleinen Händchen mit den kurzen, weißbehaarten Fingern und neigte den Kopf zur Seite. Kaum aber war er in seiner Pose zur Ruhe gekommen, da flatterte über den Schreibtisch eine Motte. Mit einer Flinkheit, die man ihm nicht zugetraut hätte, nahm der Anwalt die Hände auseinander, fing die Motte und nahm erneut die vorige Haltung ein. Alexei Alexandrowitschs Augen folgten verwundert der Bewegung des Anwalts. »Bevor ich von meiner Angelegenheit zu sprechen beginne«, hob er an, »muss ich darauf hinweisen, dass die Angelegenheit, über die ich mit Ihnen zu sprechen habe, geheim bleiben muss.« Ein kaum merkliches Lächeln schob den überhängenden rötlichen Schnurrbart des Anwalts auseinander. »Ich wäre nicht Anwalt, wenn ich die Geheimnisse, die mir anvertraut werden, nicht zu wahren verstünde. Aber wenn Sie eine Bestätigung wünschen?« Alexei Alexandrowitsch blickte ihm ins Gesicht und sah, dass die klugen grauen Augen lachten und alles schon wussten. Musik
Degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving. Beleefd aanbevelen.
Biels en Co.
Ja, mevrouw Middenbroek van Hitwegen. Versta ik dat u de firma Biels & Co. ten bate van uw zwerfkatjesfonds om vergift vraagt, mevrouw Middenbroek van Hitwegen? Oh, om een gift. U vraagt om een gift. Goh, wat jammer nou zeg. Nee, maar het leek me nou juist zo origineel, hè, dat u gewoon plat legt bij de mensen om vergift niet te bedelen. Nee, nou ja, zo in de sfeer van arsenicum en oude kant, weet u wel. Ja, daar ben ik gek op, hè, dat soort stukken. U niet? Nee, als een paar van die schattige oude wijzers na een minuut of 10 doorpraten van die verschrikkelijke, valse, statistische gifmeestertjes blijken te zijn. Nee, daar geniet ik van, zeg. En dan onder het mom van bijvoorbeeld zo'n zwerfkatjesfonds, hè, en dan blijkt halverwege de film dat ze daar eigenlijk alleen maar een jaartje of wat op geoefend hebben en dat wijle oud-oom Arnold de eerste meesterproef is geweest, hè? En dan krijgt u een neefje te logeren en die heeft het meteen door, want die kweekt zelf muizen, zogenaamd. En die is daar ook al heel ver mee en dan probeert iedereen dus iedereen naar de andere wereld te helpen. En aan het slot blijkt dan dat de niet vermoedende huisknecht maar gedaan te hebben heeft alsof. En die steekt dan onder helft gelach dat enge kasteeltje in brand. Hallo? Hallo? Mevrouw Middenbroek van Hetwegen? Weg. Gek, hè? Waarom legt zo'n mens nou opeens neer? Nou, dan moet je toch niet zo'n erg zuiver geweten hebben.
Kijk, kijk, ik speel het op hem, hè? En hij speelt het op haar. Hij, Jules, hè? Dat is het kleine verschil. Goedemorgen, voor ik het vergeet.
Morgen, meneer Biel.
Morgen. Kwestie van tactiek. Begrijp je wel? Hij concentreert zijn zakelijke boodschap op haar, Jules, Jules Herrenburg, hè? En ik neem hem te grazen. Dree zelf dus. Dree paardenkaart.
Dree paardenkaart?
Ja.
Wacht eens. Is dat niet de man van die bekende tv-omroepster?
Ja, Marie Antoinette. Glazuur. Ja, dank u voor uw aandacht en wel te rusten, je weet wel.
Ja? Ken je die?
Als mijn broekzak.
Oh, wat leuk, zeg daarvan.
Van Zaken, Toinette en Dree willen een landhuisje laten bouwen. En daarover leg ik dus nu in concurrentie met Jules, hè, Herburg, dus, hè, Jules Herburg.
Jo, dat lijkt me enig, hè, om zo iemand nou eens persoonlijk te leren kennen. Hoe is zij nou in haar gewone doen?
Lang.
Hoe?
Lang. Ze is in de gewone doen opvallend lang.
Nee.
Ja, gek, hè. Ja, dat heb je dan in je huiskamer altijd zo ongeveer op tafelhoogte, hè, dat hoofd. En in de praktijk blijkt het dan zeker nog een el boven bestaande schemerlamp uit te torenen. Daar betrapte ik mezelf ook op, dat ik alsmaar het woord tot haar heupen richtte.
Ja, wat gek zeg. En hij, hoe is hij?
Hij is jaloers.
Jaloers?
Vreselijk.
Omdat zij het idool der man is?
Neem ik aan.
Laat hij dat merken dan?
Nooit.
Hoe weet je het dan?
Van zijn hobby.
Oh ja? Wat doet hij?
Tekent mannetjes.
Mannetjes?
Mannetjes, zeer vaardig moet ik zeggen. Iedere vent die die tegenkomt, mij, Paul, neef, Jules, iedereen. Snel schetsje en dan gaat hij dat thuis uitwerken, heel precies. Elk rimpeltje raak kost hem uren.
Maar als iemand je heel precies gaat zitten uittekenen, is hij dan jaloers?
Nee, nee, maar wel als hij je dan met dezelfde gedrevenheid weer gaat zitten uitgummen.
Oh, verschrikkelijk.
Ja, ja, ja.
Zal jaloers zijn. En dan zal je getrouwd zijn met de lieveling van het tv-publiek.
Ja.
Het zijn we er nogal wat.
Ja, dan is die man zijn wanhoop. Probeer er maar eens tegenop te gummen.
Nou, dat lijkt me voor haar trouwens ook iets hoor.
Ja.
Die populariteit. Om overal herkend te worden. Zijn het geen afgunstige wijfjes. Dat zijn het al gulzige mannetjes. Nou ja, zeg, daar moet je toch wel mensenschuw van worden.
Nou, zij niet hoor, Toinette. Dat is voor haar eten en drinken, het paradijs. Snoep verstandig, neem een appel. Het dank u voor uw aandacht en wel te rusten, zeg. Straalt er ogen uit.
Ach jee, en hij heeft haar mannetje zo'n beetje.
Ja, ja, dat is de tragiek van die man, hè. Daar hebben ze voor de belasting een NV'tje van moeten maken. De NV Ginette Glazuur. Daar mag hij dan directeurtje van spelen, hè. Hij mag dat hoofd verhuren. En dan mag hij s'avonds nog eens met zijn jaloerse ogen gaan zitten bekijken hoe ze vrolijk zo'n 6 miljoen man tegelijk het bed inwenst. Nou, dan kan hij dat wel vernielen hoor, dat hoofd. Maar doet hij dat, dan wordt hij door de aandeelhouders gewipt, over het dilemma gesproken.
Ja, dan heb je als man toch ook wel erg weinig over om jezelf respect aan op te hangen.
Oh, het is het enige wat hij leest.
Wat?
Zijn trouwboekie.
Ja? Nou ja, zeg, als omroepster is ze geweldig.
Tja! Dat zal wel.
Nou, dat weet je toch zelf ook wel?
Nee, nee, daar kijk ik nooit naar, namelijk, nee. Dat vind ik een beetje eng altijd, zo'n hoofd, zo'n grootbeeldhoofd in je kamer, ik weet niet. En dan heb je net dat journaal al gehad met al die ellende. En dan heb je al het kippenvel, nietwaar? En dan krijg je nog even zo'n groot hoofd.
Ja, wat is daar dan mee?
Ja, ik weet niet. Marie Antoinette, dat grote hoofd. En dan moet ik altijd van de Franse Revolutie denken. En als dat grote hoofdje dan nog wel te rusten zegt, dan doe ik helemaal geen oog meer dicht. Hè. En als er dan opeens een deur open gaat.
Morgen, chef. Morgen, Lien.
Hi, Koen.
Alles kit, chef.
Dankjewel, Paul. Hartelijk dank, man. Kom maar gewoon binnen, hoor. Spook maar een eind weg.
Deed ik u schrikken, chef?
Nee, Paul, een Biels Doe je niet zo gauw schrikken, man. Krijg geen verbeelding. We hadden het over Marie-Antoinette Glazuur, overigens ter helle. En ik...
Nou,
ik...
dan werkt ze nogal op uw verbeelding, chef, dat u er zo schichtig van bent.
De pijpel.
De wat, chef?
De pijpel omhoog even graag van de broek, pijp links, linker pijp.
Hoe bedoelt u, chef?
Precies eender zoals ik het zeg, Paul.
Zo, chef?
Iets hoger graag, Paul. Het dank, ter helle. Kuit, achteraanzicht.
Ja, wat staat daar nou op?
Staat er iets op dan, Lien?
Daar staat op Marie-Antoinette Glazuur, Paul. De voluit de handtekening, man.
Ja, waarachtig, zeg.
Alle jemig, lui. Vandaar dat Tine sinds gisteravond zo killetjes was. Hoe komt dat daar nou?
Ik heb het zien gebeuren, Paul. En wie werkt er op wiens verbeelding, Paul? Mag ik dat dan weer even vragen?
Dat moet gebeurd zijn toen ik daar even in de berm lag te zonnebaden, chef. Toen ben ik zo'n beetje weggedommeld en toen heb ik nog een vlieg weggejaagd, dacht ik.
Nee, Paul, toen zette zij haar handtekening op je kuit, Paul.
Maar waarom, chef?
Omdat het er tweede natuur is, Paul. Die hoeft maar iets wits te zien of ze kan het er de handtekening erop.
Dat is verschrikkelijk, chef. En, ja. En ik meen nog dat ik wegwees tegen haar gezegd heb.
Nee, Paul. Jij zei, kom maar hier, lekker dier. En jij rollenbolde met Marie-Antoinette de berm af het riet in. En toen zei zij, dank voor uw aandacht en wel te rusten, Paul.
Nee, sorry, dat droomde ik, chef.
Ja, dan droomde ik het zeker ook, Paul.
Ja, misschien droomt elke man dat wel, chef.
Ik niet, heus niet, hoor. Bij mij is het toevallig de Franse revolutie.
En hoe verklaart u dan dat, toen ik daar wakker werd, dat hij, Dree, dat hij me zat uit te tekenen, chef?
Dat is zijn hobby, Paul.
Deksels goede hand van tekenen, alles, ja. Die kraap, chef. Niet om uit te vlakken.
Uitsluitend om uit te vlakken, Paul.
Ja, nu kan ik u even niet volgen, chef.
Moedwillig niet, Paul. Moedwillig gebrek aan volgzaamheid, als ik het zeggen mag. Waar het je vaker aan laboreert, kennelijk, als je mejuffrouw Glazuurtje Zoet in de buurt is.
Ja, daar ben ik me niet van bewust, chef.
Nee, jullie zijn je daar nergens meer van bewust, nee. Jullie lopen alleen nog maar op hoge hanenpoten die tv-hendekop nog gekker te kraaien. Terwijl ik je nog gezegd heb je op hem te concentreren.
Ja, dat begreep ik ook de zin al niet helemaal van, chef.
Grote goden, is het dan zo moeilijk, Paul. Brandt het gemiddelde pitje van de commerciële gedachtevlucht dan zo laag? Ter helle, snap jij het?
Nou,
oh, daar zit er nog geen onbegrijpelijk, eerlijk. Als ik nou in concurrentie lig met Herburg.
Ja.
Hè?
Ja, chef.
Met Herburg, met zijn meiden, met de meiden van hem. Dat is toch een begrip in de brand, niet? De meiden van Herburg.
Ja, hè?
Ja, ik mis nog een link, chef.
Op wie denk je dat meiden gek zuur zich concentreert? Op haar.
De deksel, chef.
De dekselpol. Wat is dat moeilijk, hè? En wie vindt dat minder geslaagd? Dat mevrouwtje Glazuurtje Zoet om te beginnen een vrachtwagen rode roos in de gang gestort krijgt. Met op het kaartje in aanbidding de uwe Jules.
Doelt u op Dree, chef?
Ik doel op Dree, Paul. Want heus dat die meneer Jules al een paar keer nadrukkelijk heeft uitgegomd, hoor, ter helle.
Ja, nou, toch zal je in die concurrentietijd van goede huizen moeten komen, hoor. Een vrouw die ongevoelig is voor rozen.
Die is daar allergisch voor. Die kan je al zo goed als officieel als sympathiserend lid van de meidenkring van Herreburg waarmerken.
Ja, inderdaad liep Jules op de Herenclub 14 dagen terug al met haar handtekening te geuren, chef.
Ach, is het je ook opgevallen, Paul? Dan heb jij een gelukstreffer op je dommelende kuit, man. Want hij zat toen al onder.
Onder?
Ja, dat is dan in het zwembad gebeurd, volgens de officiële lezing. Omtrent welker waarheidsgehalte men enige twijfels mag koesteren.
Ja, maar wat denk jij er nou tegenover te zetten?
Ik? Wij kennen haar niet.
Hè?
Nee. Ja, wij kennen haar niet. Ik spreek nu even van wij, hè. Waarmee ik dus even een uitzondering maak voor de heer Dommelkuit-Pol hier. Wij. Ik en het kind dus.
Neef
Eef? Neef Eef, hemzelf, ja. Weet je hoe die bij haar zijn eerste entree maakt, het kind? Die belt aan, zij doet open en dan zegt meneer... Hoi! Gooi, mijn waarde beeld. De helle, precies zo. Midden in de make-up, zeg. Hoi, Evert.
Oh, dat de ja.
Ja, oh, dat de ja, in alle bescheidenheid, oh, dat de ja.
Ja, dat was wel geinig, Orlien. Kijk, ja. En doet zij dus open, hè, en dan zegt ze meteen, zo, jongeman, waar wil je hem hebben?
Wat hebben?
Tweede natuur, ziet in iedere vent een vent dus, hè. Apparaatje weer even.
Ja, waar ik dus beleefd voor bedank onder aanvoering van het argument dat ik er zelf ook een heb, paraafje.
Kalm aan.
Waarop zij dus al kijkt of ik haar sla, ja. Waarop ik dus, op correcte toon, mededeel een afspraak te hebben met de heer Dree Paardenkaars, haar zoon.
Ja, haar zoon, ja, hoe vind je hem? Dat improviseert meneer dan aan even, haar zoon.
Ja, waarnaar ja. Zij dus een lichte appelflauwte moet overwinnen, ja, ja, hè. Ja. Begrijpelijk om mij te kunnen mededelen dat de heer Dree Paardenkaars haar echtgenoot is en niet haar zoon.
Ja, ja, ja.
Waarop ik dus een beleefd, hoe bedoel u, plaats.
Hoe bedoel u, klassewerk, hè?
Ja, waarop zij het op licht gerafelde fluistertoon zo goed is te herhalen en waarop ik dus welgemeend en verrast, ach, laat volgen. Ach. Nee, dit was wel geinig eigenlijk, weet je.
Ja, of dat geinig was, hè, dan moet je ons samen zien te helpen. Als we samen met Dree zitten te praten over die bungalow dus, hè, en zij komt binnen, hoe we haar dan aankijken. Eve, hè, met ja. Van die afwezige tuurogen van, hé, hey, oh ja, wie was dat er ook weer, mens. of ze op slag in de rui gaat, zeg.
Ja, ja, dat pakt haar nogal aan, kennelijk, zeg. Ja, ja, ja. Eergisteravond, toen zei ze tenminste vanaf het scherm opeens, dank voor uw aanklacht en rust in vrede.
Begrijp je?
Nou, ik moet zeggen, nauwelijks hoor. Wat denk je daar nou mee te bereiken eigenlijk?
Hem, hè, wat dacht je van hem, hè? Die zitten van te genieten. Die zitten dat met volle teugen in te drinken, hoor, dat tafereeltje. Eindelijk is twee man die de moed hebben voor dat wijfje de hanenkam op 6:30 te laten bungelen. Die Dree Paardenkaars nou voor vol aanzien. Wat ik zakelijk dan nog een keer doe ook, hè, en meen ook, hè. Ja, dan heb ik liever met hem te doen dan met haar. Zakelijk dus, hè. Laat mij maar een landhuisje verkopen aan de directeur van de NV. Dan mag Herburg wat mij betreft met het personeel uit stoeien in het zwembad. Met een vraagteken. Gaat je nou misschien een licht op, Paul?
Het is me klaar en duidelijk, chef.
Mooi.
Geniale aanpak weer. Nou begrijp ik ook meteen waarom u die vrouw gisteren zo mishandelde, zeg.
Ja, nee, nee, sorry, Paul. Dat was ik niet. Dat was dat kleine Japannetje, man.
Hé, hey, nee, hé. Hey. Ho, even. Ja, ja. Hoor ik de draad kwijtraad?
Ja.
Is Marie-Antoinette Glasuur mishandeld door een klein Japannetje?
Ja, dat was dat autootje. Zo'n mal sportwagentje, weet je wel. Zo'n Japannetje. Daar mocht ik me even invringen. Verschrikkelijk, zeg.
Ja, voor Hel-P, Lien. Dat nieuwe wasmiddel. Je weet wel, Hel-P met Hel-Plus. De wakkere witwekker.
En de prisma geensteen. De klaterende kleurenklom.
Nu ook in de royaalbaal.
Opname voor een tv-spotje dus en de ster naar het journaal bekend.
Ja, die produced hij dus, hè, Dree, tv-spotjes en zo.
Ja.
Oh ja?
Ja?
En waren jullie bij een opname of zo?
Erbij, we waren de opname zelf, zeg. Daar nodigde hij ons dan even vooruit om mee te spelen, hè, Dree. Terwijl hij voor mijn ogen Herreburg weer eens een keertje zit uit te vlakken, hè, die sfeer.
Ja, geen kleinigheid hoor, Lien.
Nee, nee.
Met Jiri zelf aan de camera, ja. Moet je rekenen. Jiri Vresmijovic. Je weet wel, de Tsjech.
Ja, ja, met meneer Jiri Vrdlebotlap, ja. Manus medeklinker. Ja, hij kan het zelf geen eens uitspreken.
Ja, knap is beroemd om zijn camerawerk, chef.
Ja, ja.
Heeft voor zijn aandelen in Ben de Boms, Druksa, Heisasa in Moskou de bronzen roebel gekregen, chef. En in Kenia de gouden geit.
Ja, en de blikken big in potje wijd aan de wormer vol. En meneer kan geen shot maken of het moet over, man.
Nou, nee, dat legt ook een beetje aan jou, ome.
En aan dat kleine Japannetje, ja.
Ja, ja, en verder?
En verder? Ja, verder, ja. Nou, kijk, dan wijst zij zit dus naast me in die Japanner gewurgd, Marie-Antoinette. En zij wijst dan verklarenderwijs op de Royal Baal Helpé, hè. Die we voor het gemak dus ons in hebben gevrongen in het Japanse Sintbadje. En zij zegt dan dus, Helpé met Helplus, de wakkere witwekker, waarop ik dan monter aan toevoeg, en de prisma geensteen, de klaterende kleurenklom. Ongedwongen dus allemaal, hè, niet gewild, normaal, snelheidsverkeerstapreeltje.
Ja, zeg, en de opname zelf, hoe was dat nou?
Oh, dat was iets verschrikkelijks, zeg. In dat waanzinnige autootje dus, in die Japanse wurggreep. Geen eens portieren erin. Stap maar even over de rand, breng je er maar onder het malle stuur. Ik dacht dat ik stieren zeg, ik denk, ga dood, ik stik op iets van die aard, hè.
Ja, dat stelt zo'n importeur gratis ter beschikking, Lee. Het is voor hem ook weer reclame, hè.
Ja, fijne reclame, Paul, als 6 miljoen Nederlanders zien dat een normaal mens er niet in kan. En eruit helemaal niet, zeg, ik zat beneden vast.
Wat?
Ja, als een muur, met het bovenbeen dus, tussen stuurwiel en kuip. Daar is geen plaats voor, namelijk voor het bovenbeen. Dat wurgt daar vast, snoert af. Zet op.
Ah.
Als men ademhaalt, klaksoneert men.
En Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette, dat was helemaal geen gezicht, Lien. Met dat lange lichaam, zeg. Dat was net een sliert asperge en een spekknolletje in een groentebabybadje te samengeprankt.
Ja.
En mag glimlachen zijn.
Oh ja, ze heeft zo'n stralend gebit ook, hè.
Oh, hou daarover op, zeg. Dat was het eerste shot al raak.
Wat?
Met dat gas geven. Dat kan je niet namelijk, hè. Die hebben te kleine voetjes, die Japannertjes, hè. En ik moest daar met vol gas voorbij komen. Dus ik rij al 120. Ik trap hem op de plank en ik sta stil.
Stil?
Stil, ja. Met één zool alle drie pedalen tegelijk, hè. Dus zij slaat rang op dat malle windscherm.
Jezus, en wat zei ze?
Ze zegt, mekroon. Ik denk, nou is de populariteit er helemaal in dat knar geslagen. Mijn kroon. Maar dat was de gebit dus, hè. Die kronen drie tegelijk, zeg. Maar dan staat iemand even een stukje tv-klemmer uit te spuwen.
Verschrikkelijk, zeg. En Dree?
Tja, Dree, die balanceerde toen nog, hè. Tussen bleef het maar zo en hey, hey, me en vee. Jaloezie contra commercie.
Ja, nog een geluk dat we door konden filmen, chef.
Ja, nou...
Zij het zonder glimlach.
Ja, toen begon het al aardig helpee met helveeg de sombere zwartkijker te worden.
Ja, en u zat nog zo vrolijk te blozen, chef.
Ja, ik was al paars, Paul. Ik groeide daar vast in die badkuip. Dat was daar beneden in het vooronder al gevoelloos. Daar lag alleen nog mijn grote teen op dat malle gaspedaaltje te stuiptrekken.
Oh, vandaar dat die wagen opeens zo begon te schokken bij shot 2, chef.
Shot 2, ja, ja. Dan moest ik haar bij 160 een uur even een sigaretje aanbieden met mijn slapende teen.
Ging niet.
Op het oog.
Wat?
De vuist, mijn vuist, vol op het oog. Ik reik haar het pakje, zij buigt zich mijwaarts. Japannetje schokt op de slapende teen, klababberen, blauw oog. Of ze gevochten had, zeg, minus 3 tanden plus een blauw oog. Dank voor uw aandacht en welterusten.
Ja, toen konden we haar alleen nog maar van opzij filmen.
Ja, om van shot 3 nog maar te zwijgen, chef.
Nee, dat was een ongelukje, Paul.
Ach jee.
Ja, toen moest ik haar dus vuur geven, hè. En toen nam ze die sigaret dus maar zelf, voor alle zekerheid. Dus ik druk op volle snelheid het knopje van de aansteker in. Niet waar, tenminste, waar in mijn wagen het knopje van de aansteker zit. Ik dacht dat ik die meid scalpeerde, zeg eerlijk.
Scalpeerde?
Ja, de kap. Het was het knopje van de linnen kap, hè. En die meid met de lengte weer... Nou, die krijgt die kap in de nek, hè. En slaat weer op dat malle windschermpje en wegpruik.
Ah, de pruik.
Ja, de pruik. Maar dan fladdert er opeens een vreemde geplukte kip voor je raam, hè. En met dat onverzorgde gebit en dat beledigde oog... zo grijs als een duif. Eerlijk, Marie-Antoinette. Zeg maar grijsje glazuur, hoor. Of ik de heks van de achterweg een lift gaf, zeg.
Ja, en wat deed je toen eigenlijk?
Ik probeerde haar te bevrijden natuurlijk, hè. Alle knoppen tegelijk ingedrukt en uitgetrokken. Rank, zeg maar, kuipie.
Je stoel?
In de slaapstand. Met mijn schouwergordel vast, nou. Dus dan lag ik, hè. Dank voor de aandacht en wel te rusten maar weer. Trouwens... Ik zag toch al niks meer door die ellendige hel P.
Met hel plus, je weet wel.
Scheur in de royaalbaal, zeg. Eén grote poeierwolk. Hoe ik die wagen nog door dat tunneltje heb weten te sturen is mij een raadsel.
Ja, dat was geen tunneltje, chef. Dat was zo'n grote vrachtwagen die u onderlangs inhaalde.
Grote, grote rampen, zeg. Ik dacht dat ik stierf. Ik denk, Linderman. Ik denk Rinderman, maar ik weet het wel zeker.
Vrienden van de Brevenbusco, goedemorgen.
Nou, als je het over zeep hebt, toepasselijk hoor.
Ja, die is er, lieverling.
Ja, geef maar hier. Geen gekoer met die man. Dank je, Bielsie. Ah, meneer Rinneman. Samen, vanuit uw persoonlijke individuele bed. Ah, zo, u bent gebeld vanwege de NV Marie-Antoinette Glazuur, ja. S'mans beslissing de heer Herburg uit te sluiten van de bouw van zijn landhuisje, neem ik aan, meneer Rinneman, neem ik aan. Ik heb namelijk de handigheid gehad mij te concentreren op hem, weet u. Op Dree en niet op Griselde. Ja, ik luister even naar u, meneer Rinderman, neem me niet kwalijk. Hij heeft een wat ingediend, zegt u. En eist een schadevergoeding, zegt u. Ze is 14 dagen werkloos. Ja, mag ik u daar dan even goeder van verhalen, meneer Rinderman?
to the ground.
Übergeben kann.
Drück mir die Klinge an den Hals. Drück mir die Klinge an den Hals.